Nutzer sich selbst natürlich gar nicht als Zwischennutzer sehen, sondern sie versuchen so weit wie möglich diese Nutzung, diese Nische auszureizen.
Ja.
Umgekehrt ist es natürlich beim Eigentümer, je höher der Verwertungsdruck auf dieser Fläche ist, desto stärker ist der Eigentümer natürlich auch daran interessiert, dass sich aus dieser Zwischennutzung keine permanente Nutzung entwickelt.
Ja, klar. Ja, in dieser zweiten Sendung, zweite Stunde Axiom Wissenschaft auf Radio X über Stadt, marginale Städte, Raumpioniere und auch Stadt- und Raumsoziologische Ansätze spielen wir jetzt das Interview mit Klaus Overmeier, der eben das Projekt Raumpioniere in Berlin entwickelt hat. Und wir sprechen jetzt über Mikroökonomien und eben das Projekt Neuland in Berlin. Danach folgt das Gespräch mit Martina Löw über Raumsoziologie. Und diese Mikroökonomien, die sich da entwickelt haben, wird es auch von bestimmten Gruppen, also auch Migrantengruppen zum Beispiel, verstärkt genutzt, die dann auch eine Art Ethnic Business zum Beispiel entwickeln? Oder war das gar nicht so auffällig? Waren es in dem, wie diese Zwischennutzungen stattgefunden haben?
Ja, man kann dies sehr gut nachvollziehen. Also es gibt in der Regel gibt so zwei gesellschaftliche Gruppen, die eigentlich so prädestiniert für diese Zwischennutzung sind. Mhm. Das sind auf der einen Seite junge Leute, die in einer Ausbildung stecken oder die nach Berlin jetzt gekommen sind und die halt durch ihr Studium oder über ihre Eltern da noch eine Zeit lang abgesichert sind und die einfach diesen Freiraum nutzen, um bestimmte Dinge zu experimentieren.
Yeah.
Und das fängt, wie gesagt, an mit der ganzen Clubkultur, die ja mittlerweile auch ein richtiges Wirtschaftsbusiness für viele Leute geworden ist,
yeah,
bis hin zu Studenten, die in einer Bahnbaracke Arbeitsräume mieten und danach ihrem Studium in diesen Räumen auch ein Unternehmen gründen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, sprachen Sie selbst ja gerade schon an, sind oft Migranten. Und da kann man so zum Teil schon feststellen, dass für viele Migranten diese Zwischennutzung eigentlich eine Ersatzökonomie zu den anderen etablierten Ökonomien darstellt. Also man sieht auf Flohmärkten zum Beispiel, dass Leute mit Wohnungsauflösungen und irgendwelchen Reparaturwerkstätten, dass sie da versuchen, ihren ganzen Lebensunterhalt zu finanzieren.
Ja.
Und in Marzahn-Hellersdorf gibt es zum Beispiel eine sehr große Community von Russlanddeutschen. Und bei denen geht es zum Teil so in Richtung Subsistenzwirtschaft. Also die versuchen dann auf mehreren tausend Quadratmetern irgendwie Kohl oder Landwirtschaft zu betreiben.
Ah ja, nicht schlecht. Und jetzt das Projekt Neuland, dass man da, was ich gesehen habe, ist, dass dann auf Brachflächen ein riesiger Pfeil sozusagen da gestellt wurde. Wie soll man das verstehen, dass man mit diesem Pfeil animiert, dieses Land zu nutzen, das da gerade brach liegt?
Ja, die ganze Geschichte hat folgenden Hintergrund, dass natürlich sich nicht jede Brache per se für eine Zwischennutzung eignet. Also auch die Brachflächen liegen in unterschiedlichen Szenen und unterschiedlichen Gebieten. Also wenn man jetzt mehr in den innerstädtischen Bezirken guckt, dann hat man da auf diesen Flächen eigentlich einen sehr hohen auch Zwischennutzungsdruck. Es gibt also sehr viele Leute, die sich für die Nutzung von diesen Flächen interessieren. Weiter man aber in die Peripherie oder an abgelegene Standorte kommt, desto unattraktiver sind die Flächen natürlich auch für die Nutzer, weil sie vielleicht schlecht angebunden sind, weil dort bestimmte kulturelle Milieus nicht sind und so weiter.
Ja.
Und dazu zählt natürlich auch Marzahn-Hellersdorf. Zwar wohnen dort immerhin noch 190.000 Menschen, aber man kann da natürlich nicht von den gleichen Szenen wie jetzt in Friedrichshain-Kreuzberg oder in Prenzlauer Berg sprechen.
Ja.
Marzahn-Hellersdorf ist die spezielle Problematik, dass der Bezirk gerade dabei ist, insgesamt 140 Schulen und Kitas abzureißen.
Ja, das ist auch unglaublich. Also ich dachte, man hat eigentlich einen Bedarf an Kitas und dort gibt es zu viele. Und
ja, das hängt damit zusammen, dass die Geburten zurückgegangen sind, dass Leute abgewandert sind und dass man einfach viel zu viel Schulen und Kitas hat. Und man hat zwar hier und da versucht, dann für die Gebäude selbst Nutzer zu finden, aber letztlich lief es doch darauf hinaus, dass man über Stadtumbaumittel diese Gebäude abreißt und jede Schule oder jede Kita ist gleich mit einem Hektar Land verbunden, das immer noch öffentlich ist. Und die Kommune hat also keine Möglichkeiten, jetzt dort irgendwelche Grünflächen oder Parks anzulegen, weil das weil dafür einfach keine Finanzierung da ist. Und so hat sie eine Koordinierungsstelle gegründet, die versucht vor Ort unterschiedliche Initiativen zu finden, die diese Nutzung gegen Zahlung der Betriebskosten oder teilweise sogar umsonst einfach nutzen.
Und was entstehen da jetzt für Projekte? Also das könnten dann eben Sportvereine sein, die sich da auch niederlassen oder eben Reitsportinteressierte oder Campingplatzbetreiber, sogar Bienenzüchter, BMX, Radfahrer, Hüpfburgaufsteller. So, liegt es vielleicht auch daran, dass es nicht mehr diese wandernden Zirkusse gibt, diese Wanderzirkusse, die solche Flächen zum Beispiel auch nutzen würden? Hat sich da vielleicht auch was verändert? Also,
ja,
Zirkus sind die Flächen
sicherlich
zu groß.
Auch, aber das sind einfach viel zu viele Flächen. Da werden halt zwei, drei Flächen mal von so einem Zirkus irgendwie bespielt. Aber Sie haben ja selbst gerade schon eine Reihe von Nutzungen angesprochen. Also zum Teil sind es irgendwelche Vereine oder Jugendliche, die da Paintball spielen wollen oder halt die Russlanddeutschen, die da ihr Kohlfeld anlegen. Und generell ist es aber so, dass man eigentlich viel mehr Fläche hat als Nutzer. Und diese Aktion Neuland hatte einfach zum Ziel, die Problematik von diesen Flächen einfach viel stärker so ins öffentliche Bewusstsein und ins Stadtbild zu rücken.
Ja.
Und vor Ort einfach auf Flächen aufmerksam zu machen, an denen viele Leute jeden Tag dran vorbeigehen und die einfach dazu zu bringen, zu sagen, Mensch, hier könnt ihr jetzt einen großen Familiengarten machen oder hier könnt ihr einen Spielplatz zusammen anlegen oder was weiß ich. Und ja, naja, da haben sich eigentlich schon eine ganze Reihe von Projekten gemeldet. Allerdings ist es dann natürlich auch schwierig, die Sachen dann wirklich umzusetzen, weil die Leute in der Regel nicht bereit sind, dafür auch Geld zu bezahlen. Und auf der anderen Seite gibt es aber Liegenschaftsämter, die den Auftrag haben, jetzt diese Flächen zu vermarkten.
Ja.
Und das widerspricht zum Teil.
Ja. Und dann wäre es ja, ist es ja auch spannend, dass Sie gleichzeitig auch an Projekten beteiligt sind oder da an einem Wettbewerb teilgenommen haben zur Freiraumgestaltung des Schloss-Asee-Areals in Berlin-Mitte. Und was ist das überhaupt für ein Areal? Also Sie schlagen ja vor, dass man die Asphaltnarben und auch die Palastnarben, die man dort jetzt hat, auch sichtbar lässt, zum Beispiel.
Ja, das Ganze hat so eine kleine Vorgeschichte. Wir haben uns eigentlich schon seit Jahren sehr intensiv mit diesem Areal, insbesondere mit dem Palast der Republik, der da heute jetzt ja gerade abgerissen wird, beschäftigt.
Ja.
Und uns ging es eigentlich darum, die Zeitlücke zu nutzen, die heute entsteht zwischen dem Ende des Palastes und dem Neubau des Stadtschlosses.
Ja.
Hat ja das Bundesparlament beschlossen. Und aufgrund der hohen Kosten und der fehlenden Nutzung im Moment ist davon auszugehen, dass
das nicht realisiert wird.
Ja, das ist wahrscheinlich erst 2012 oder was weiß ich. Es gibt sehr viele Leute, die sich auch ein Schlossverein, der sich für den Wiederaufbau dieses Schlosses einsetzt.
Mhm.
Aber fest steht einfach, dass es eine Zeitspanne von 5 oder 10 oder 15 Jahren gibt, in denen dieses Schloss einfach noch nicht gebaut ist und das Gelände frei ist.
Mhm.
Und wir haben dann zusammen mit anderen Nutzern eine Initiative gegründet, die zwischen Palastnutzung, und in den letzten zwei Jahren, 2004 und 2005, hat in dem Palast auch eine Zwischennutzung von kulturellen Nutzung stattgefunden. Also es haben Konzerte stattgefunden, Theaterveranstaltungen, Jugendprojekte, sportliche Sachen, und also es war eine ganze Reihe von Nutzungen, die eigentlich gezeigt haben, dass dieser Ort ein Riesenpotenzial hat, auch ohne, dass man dort für 700 Millionen ein Schloss baut.
Yeah.
Auch gerade aus dem künstlerischen Bereich sind sehr viele Initiativen entstanden, die gesagt haben, Berlin braucht zum Beispiel eine Kunsthalle, für einen Raum für zeitgenössische Kunst. All das ist da wie Pilze aus dem Boden geschossen, obwohl der Ort selber natürlich so im herkömmlichen Verständnis eine Brache darstellt.
Ja.
Nun hat sich der Bund und der Senat, die haben sich natürlich letztendlich durchgesetzt und gesagt, wir fangen jetzt an, den Palast abzureißen. Wir haben dann im Januar einen Vorschlag gemacht, den Palast nicht ganz abzureißen, sondern das Kellergeschoss stehen zu lassen und dort so eine temporäre Ausstellungshalle einzurichten. Das hat aber weiter keine Beachtung gefunden. Und dann wurde jetzt vom Senat ein Wettbewerb ausgelobt zur temporären Gestaltung des Schlossplatzes. Also das heißt, das ist der Platz, auf dem der Palast da mal stand, und der nach Westen vorgelagerte Platz, auf dem dann dieses Schloss wieder aufgebaut werden soll.
Yeah.
Und wenn man sich die Ergebnisse dieses Wettbewerbs anschaut, dann haben eigentlich alle anderen Arbeiten darauf so reagiert, dass sie versucht haben, irgendwie eine gärtnerische Gestaltung auf diesem Platz zu machen, also eine große Wiese anzulegen oder eine Rasenfläche.
Hm.
Und wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass man jetzt einfach versucht, das ganze Potenzial und auch die ganze Geschichte dieses Ortes einfach unter so einer grünen Rasenfläche zu verschwinden lassen, wo dann irgendwelche Touristen oder Flaneure sich dann drauf sonnen.
Mhm.
Und unsere Idee war eigentlich, einfach einen Raum aufzuspannen, der die ganze Geschichte, aber auch die Tragweite und das Potenzial dieses Ortes als Feld aufspannt.
Ja.
Und unser Vorschlag war, dass man alles so lässt, wie es ist, also die Palastwanne mit der Sandverfüllung, die Ausgrabung von den Schlossmauern, alte Asphaltflächen und so weiter. Und unser Vorschlag war, dass man ein Kuratorium einrichtet, das dann über verschiedene Nutzungsinitiativen entscheidet. Also prinzipiell denken wir, dass der Platz so sehr gut nutzbar ist und wie die Vergangenheit es auch gezeigt hat, dass ein ganz breites Spektrum an Nutzung auf diesem Platz möglich ist.
Ja, das würde ja dann auch wieder zu dem Konzept passen der schrumpfenden Städte, in dem man durch Kultur zum Beispiel auch versucht, diese Liegefläche, die es dort gibt, zum Beispiel auf dem Schlossareal, so weit zu nutzen, dass durch auch kulturelle Events oder durch eine besondere Gestaltung dieser Verwertungsdruck dieser Fläche oder der angrenzenden Areale, wie eben die Museumsinsel und so weiter, dass das dadurch einfach wieder aufgewertet wird, zum Beispiel. Könnte man das im Verhältnis sehen?
Ja, also ich denke, als wir da über die Zwischenpalastnutzung diskutiert haben, da waren noch einige Stimmen schon so weit, dass sie gesagt haben, ja, der Ort könnte eigentlich so das könnte so eine Art Centre Pompidou von Berlin werden, gerade auch in Bezug auf die Osterweiterung.
Ja.
Also das ist natürlich ein ganz zentraler, nationaler Ort mit einer sehr hohen kulturellen Brisanz.
Ja.
Und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass die anderen Gebäude oder anderen Quartiere um diesen Platz herum, dass die unbedingt eine kulturelle Aufwertung durch diesen Platz erleben müssen, sondern das ist eher das immanente Potenzial in dem Ort selbst.
Ja.
Ich denke, da, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist eigentlich, da kann man eher von sprechen, in so aufgegebenen oder aufgelassenen Quartieren, die lange Zeit brach lagen und wo man dann nachweislich festgestellt hat, wenn man jetzt hier andere Kulturen zulässt oder neue Formen des Stadtgebrauchs initiiert durch zum Beispiel Zwischennutzung, dann können auch die umliegenden Quartiere davon erheblich profitieren und die Lage kann sich stabilisieren.
Ja.
Und ich denke, da bei dem Schlossplatz ist jetzt nicht die Frage, ob sich das Außenministerium oder die Museumsinsel, ob die sich da noch zusätzlich stabilisieren müssen, sondern es ist eigentlich eher eine Frage, welche Haltung man zu einem so zentralen, nationalen Ort entwickelt. Muss der jetzt eher hübsch gemacht werden, sodass halt Leute da auf dem Rasen liegen, oder kann es nicht viel mehr ein Ort sein oder eine Plattform, in der ganz unterschiedliche kulturelle Formen, Ausdrucksformen Platz finden können oder auch die Möglichkeit haben sollten, sich zu entfalten?
Es gibt ja auch viele kritische Stimmen, die meinen, das Holocaust-Mahnmal, das hätte man auch nicht so direkt ins Zentrum machen sollen, weil es nicht zum Stadtbild passt. Aber davon haben Sie noch nichts gehört.
Naja, also wir denken, dass wir also in Zukunft in vielen Städten, jetzt nicht nur in Berlin, dass man immer stärker sich damit auseinandersetzen muss, was denn eigentlich ein Stadtbild ausmacht oder welche Kulturen in der Stadt möglich sind, wem die Stadt eigentlich gehört.
Yeah.
Und das merkt man ja auch an so einem Parlamentsbeschluss, also ganz tief in der deutschen Seele ist halt so die saubere, aufgeräumte Stadt irgendwie verankert, die aus Plätzen und Straßen und Kulturfestivals und was weiß ich besteht.
Yeah.
Und wenn wir uns aber die Entwicklung in den Städten genauer anschauen, dann merkt man immer stärker, dass wir eigentlich dass wir einer polarisierenden Raum- und Stadtentwicklung ausgesetzt sind. Das heißt, es gibt bestimmte Enklaven, die ziehen Investments und globales Kapital an. Dort wird geplant und gebaut. Und meistens meistens werden diese Orte auch vermarktet und dazwischen gibt es immer mehr Areale, die für Investoren zunächst uninteressant sind oder vielleicht auf längere Sicht auch bleiben und die bleiben mehr oder weniger sich selbst überlassen. Mhm. Und wir denken einfach, dass man sich viel stärker mit dieser polarisierenden Raumentwicklung auseinandersetzen muss und dass gerade die offenen oder übrig gelassenen Orte, dass die ein großes Potenzial für eine andere Form von Stadtentwicklung oder auch von Stadtgebrauch darstellen.
Hm. Ja, da wäre es abschließend auch noch interessant, da Sie ja Landschaftsarchitekt sind, wie es kommt, dass jetzt Landschaftsarchitekten sozusagen auch in der Stadt tätig wird. Also vielleicht haben Sie da noch eine Idee, was sich an der Stadt tatsächlich, ob das auch damit zusammenhängt, wie sich Stadt jetzt verändert hat, dass man dort eben das auch als Landschaft auffasst oder was ist das für eine Landschaft?
Bei mir ist die Beschäftigung damit eigentlich aus einer Not entstanden. Ich habe nach meinem Studium einfach gemerkt, dass es für klassische Landschaftsarchitekten in Berlin immer weniger Aufträge gibt. Also das heißt, der Bau von Parks oder Außenanlagen von großen Gebäuden oder so.
Ja.
Und ich habe einfach gemerkt und es spiegelt sich eigentlich auch zunehmend in der Stadtentwicklung und bei der Verwaltung wieder, dass man sich viel mehr mit den offenen Räumen, mit den ungestalteten oder ungenutzten Räumen auseinandersetzen muss. Und ich denke, dass das gerade für Landschaftsarchitekten ein sehr interessantes Feld ist, weil die sich ja von ihrem Beruf her schon immer mit öffentlichem Raum auseinandergesetzt haben, meistens zwar mit gestalteten Plätzen und Straßenräumen. Mhm. Und Berlin ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass der öffentliche Raum längst auch von den Plätzen und Straßen verschwunden ist, sondern dass sich hier viele Städter fast einen Sport daraus machen, Orte öffentlich zu machen, die vorher nie als öffentlicher Raum wahrgenommen wurden.
Mhm.
Und diese Bewusstseinsverschiebung halte ich für eine sehr interessante Aufgabe. Und ich denke, dass wir als Landschaftsarchitekten oder auch als Architekten uns in Zukunft zunehmend darauf spezialisieren müssen, dass wir Orte jenseits dieses klassischen öffentlichen Raumes aufspüren müssen und uns überlegen müssen, wie können wir die eigentlich öffentlich machen, können wir einem möglichst breiten Spektrum an gesellschaftlichen Initiativen diesen Raum zugänglich machen und dort neue Nutzung ermöglichen.
Mhm.
Und das Interessante dabei finde ich, dass man eigentlich immer zu sehr komplexen Strategien finden muss, die jetzt nur zum Teil Gestaltung implizieren. Also sicherlich werden wir nach wie vor gestalten, aber es wird zum Beispiel auch, werden wir zunehmend über andere Finanzierungsmodelle, über andere Beteiligungsmodelle und so weiter nachdenken müssen.
Hm, ja, das stimmt. Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
In an apparent terrorist attack on our country.
Oh, the next building
is another one.
Oh my God! Oh my God!
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended.
If I could tell the world just one thing, it would be we're all okay.
The entire building has just collapsed. It folded down on itself, and it is not there anymore.
The whole side has collapsed.
The whole building has collapsed.
No matter what, worry is wasteful and useless.
They have shut down all aircraft takeoffs.
Obviously, massive casualties.
And another apparent explosion at the Pentagon in Washington.
Die Raumbilder sind die Träume der Gesellschaft. Wo immer die Hieroglyphe irgendeines Raumbildes entziffert ist, dort bietet sich der Grund der sozialen Wirklichkeit dar, so Siegfried Krakauer 1929. Räume sind sozial geworden und wie diese in der soziologischen Theoriebildung, geleistet wurde und Räume nun relational verstanden werden, als denn Räume Raum ist eine relationale Anordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten, bearbeitet Martina Löw in dem 2001 bei Surkamp erschienenen Buch Raumsoziologie. Martina Löw ist Professorin für Raumsoziologie an der TU Darmstadt und mit ihr konnte ich eben über das Wie der Entstehung von Räumen, also die Konstitution von Räumen und die Entstehung von transnationalen Räumen sprechen. Das hören wir jetzt.
Soziologie hat sich sehr lange nicht mit Raum beschäftigt. Also es gab in den Anfängen, also sprich Anfang des letzten Jahrhunderts, eine Debatte, die zum Beispiel von Simmel geführt wurde, über die Frage, wie Soziologie eigentlich Raum definieren und Raum bearbeiten kann, und hat dann ganz lange einfach unter dem Einfluss, muss man wirklich sagen, des Nationalsozialismus und dem Schock in welche Art und Weise da Raum als Metapher zwar nur, aber immerhin doch in einem sehr negativen Sinne benutzt wurde, um Expansionspolitik zu betreiben. Also daran ansetzend hat die Soziologie sehr lange sich geweigert, sich dem Raum zu widmen. Und als sie in den 90er Jahren wieder anfing, Raum zum Thema von Gesellschaftsanalyse zu machen, hat sie sich auf die Debatten bezogen, die in der Philosophie geführt wurden. Und zwar insbesondere auf die tiefe Spaltung, die durch viele Gespräche und Ansätze hindurchgreift, nämlich zwischen absolutistischen und relativistischen Ansätzen. Der wichtigste Ausgangspunkt für die Soziologie war es damals, einen Raumbegriff zu entwickeln, der Raum nicht in erster Linie als Territorium, als Substrat oder als materiellen Untergrund entwickelt, also letztendlich sowas wie naive Raumvorstellungen zu überwinden und eine Vorstellung dafür zu bekommen, dass Raum etwas ist, was sich im Prozess herstellt, was immer wieder veränderbar ist, was eine eigene Dynamik hat. Und je nach Ansatz gehen wir eben davon aus, dass er entweder im Handeln oder in der Kommunikation hergestellt wird.
Entwickeln Sie in Ihrem Buch Raumsoziologie in dem Sinne über auch Einsteins Relativitätstheorie, die musste in dem Sinne erst entwickelt werden, damit Diskurs im Raum verstanden wird, Raum und Zeit eben zu dynamischen Größen werden. Und inwiefern wird Raum zu einem sozialen Raum und was hat das sozusagen mit Einsteins Relativitätstheorie dann zu tun, dass diese Bewegung des Raums gedacht werden?
Also das Wichtigste ist, dass er in den verschiedenen Wissenschaften, in den verschiedenen Disziplinen durchaus parallele Gedankenwelten entwickelt werden, die nicht identisch sind. Der physikalische Raumbegriff kann nicht der Raumbegriff einer Gesellschaftsanalyse sein, weil es dort um Materialitäten geht und hier um soziale Prozesse. Aber das kann man immer wieder im Bereich der Wissenschaftsgeschichte sehen, dass wenn sich im Denken der Menschen etwas verändert, dass es dann eben in den verschiedenen Disziplinen sich verändert, aber jeweils angemessen an den Gegenstand. Und in der Soziologie, das muss man einfach sagen, war es über lange Jahre hinweg so, dass sie die Debatten, die in der Philosophie, in der Physik geführt wurden, in der Kunst auch ganz wichtig geführt wurden, nicht mitgemacht hat. Das heißt, dieses Moment, darüber nachzudenken, dass Raum einfach viel zu banal ist, wenn man ihn sich vorstellt als das umschließende Gefäß, in dem wir uns befinden. Also soziologisch müsste sich das so vorstellen, dass man davon ausging, dass Raum als Umweltbedingung gedacht wurde, als Rahmen von Handeln. Und in der empirischen Analyse dann zum Teil war es so, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen herauszufinden, wie beeinflusst Raum das Handeln, und dann versuchen wir es gerade aus dem Experiment rauszuhalten, also eine möglichst reine Versuchsbedingung zu haben. Noch klassischer war das in der Psychologie. Jetzt ist es allerdings so, dass man den Wechsel vollzogen hat, zu sagen, Raum ist nicht das, was im Zweifelsfall stört, was die anderen Disziplinen zu bearbeiten haben und was nicht der soziologische Gegenstand ist. Also eine Debatte, zum Beispiel in der Stadtsoziologie, war es, dass sie gesagt haben, Konfliktsituationen, Gewalt in den Städten liegt nicht am Raum, sondern liegt an den sozialen Prozessen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Soziologen sollen aufhören, das war eine These von Häusermann und Siebel, sich um Räume zu kümmern, das sollen die Planer und Architekten machen, und die Soziologen und Soziologinnen sollen sich darauf konzentrieren, das Soziale zu erklären. Und die Wende im Denken ist es, dass man sagt, quasi, man kann das Soziale überhaupt nicht vom Materiellen trennen. Jeder Raum ist gleichzeitig ein symbolisches und ein materielles Produkt. Jede Handlung, zum Beispiel das Laufen, hat materielle und soziale Aspekte, und damit wird der Raum systematisch in den Handlungsablauf integriert. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Menschen Räume schaffen, wann immer sie etwas tun oder auf Räume Bezug nehmen. Jede kriminelle Aktivität in einem Stadtteil wäre dann sowohl ein Agieren in Räumen als auch ein sozialer Prozess. Und das ist die Verschiebung, die quasi den Raum integriert in die alltäglichen Routinen, in die Wahrnehmungsprozesse, in das, was an Platzierungspraktiken für Fachleute wie die Soziologie, aber auch im Alltagsleben beobachtbar ist.
Und da wäre ja auch die Frage, inwiefern eben dann veränderte Vorstellungen von Raum dafür maßgeblich sind, dass es eben diese Ablösung vom dann absoluten Raum zu eben einer Konzeption der Stadt, sozusagen Stadt als Raum wahrzunehmen, gekommen ist. Also wie kann man diesen Übergang historisch bestimmen? Also wenn man sich jetzt nicht nur auf die territorialen Raumvorstellungen im Nationalsozialismus zieht, sondern was hat diese absolutistische Raumkonstruktion damit zu tun, wie diese Ablösung möglich war zu der Konzeption Stadt als Raum?
Also die klassische historische Erzählung ist, dass am Anfang ein sehr körperbezogener Raum Begriff steht, also letztendlich ein Raumverständnis, gar kein Begriff von Raum, dem zum Beispiel in solchen Bezeichnungen für Längenmaße wie Fuß und Elle bis heute noch in den Erinnerungen steckt. Also das heißt, der Raum wird erfahren vom eigenen Körper aus und ist in erster Linie als Orte und als Bezugssystem, als egoistisches Bezugssystem interessant. Also egoistisch jetzt gar nicht im normativen Sinne, sondern weil sie, dass die Welt sich von meinem eigenen Körper aus erschließt. Und den wichtigsten Wendepunkt, sowohl im Denken, aber vor allem auch soziologisch, beschreiben Autoren wie zum Beispiel Henri Lefebvre mit der Entstehung des Kapitalismus, beziehungsweise mit der Vorstellung, dass es einen absoluten Raum gibt, in dem die Dinge angeordnet werden können. Also man muss sagen, dass es zwei verschiedene Entwicklungen sind, ob man sich die Entwicklung des Denkens anguckt oder die Entwicklung der gesellschaftlichen Praxis. In der Entwicklung des Denkens ist es selbstverständlich schon ein extremer kognitiver Fortschritt, wenn man sich in der antiken Philosophie zum Beispiel die Welt vorstellt als ein ein Anordnungssystem von Gestirnen, die zwar geozentrisch ist, quasi von innen heraus dicht gefüllt, aber eben doch was anderes ist als die Praxis, die ich erlebe. Also wenn ich mir ein Bild von der Welt mache, die ich als Raum imaginiere und wo ich mir darüber Gedanken mache, wie dieser Raum gefüllt wird. Das ist aber noch eine klassische Vorstellung eines Behälterraums, aber eben schon eine Abstraktion. Und diese Behälterraumvorstellung ist dann zunehmend, aber vor allem im Zuge der Aufklärung stark kritisiert worden als eben eine bildliche Vorstellung von der Welt, die der Komplexität auch des Universums nicht gerecht wird. Und an dieser Stelle ist eben der Streit entfacht, zum Beispiel zwischen solchen Akteuren wie Newton auf der einen Seite, durchaus auch Kant und Leibniz auf der anderen Seite, die sich die Frage gestellt haben, ob nicht Raum unabhängig von dem, was wir als abstrakten Raum drumherum uns denken, in erster Linie aus der Lage der Körper zueinander bestimmt werden muss. Also wenn man es verbildlicht, würde die eine Tradition dafür sprechen, dass man Raum als eine Determinante nimmt, die es uns ermöglicht, einen Rahmen zu bilden, von dem aus zum Beispiel Bewegung gemessen werden kann. Und damit haben Sie letztendlich eine Doppelraumkonstruktion. Sie haben den Raum als Behälter und Sie haben die Räume, die in diesem Behälter sind. Und der Behälter ist letztendlich auch ein Sinnbild für das Universum, wird aber in die Alltagsbilder übertragen. Die andere Konzeption ist, man verzichtet darauf, das Außen als etwas Starres zu definieren und sagt, Raum entsteht aus der Lage der Körper zueinander, also aus der relativen Beziehung zueinander. Also die Leibniz'sche Vorstellung ist die, dass der Raum sich aus der relativen Lage der Körper zueinander entwickelt. Das heißt, Raum entsteht zwischen den Körpern, und zwar als Beziehungsraum. Und damit ist er immer ein bewegter, ein dynamischer. Aber es ist ein Raum, der auf die Substanzen sehr wenig fokussiert, sondern wirklich auf die Beziehungsebene. Deswegen spricht man eben auch vom relativistischen Raum. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Gesellschaftsentwicklung, weil da hat sich Raum insofern historisch sehr stark verändert, als dass die Abstraktion es ermöglicht hat, Raum als etwas zu denken, was man einteilen, vermessen und auch verkaufen kann. Und insofern spricht Lefebvre für die Gesellschaftsentwicklung, für den Beginn des Kapitalismus oder auch für den Kolonialismus als die Phase, in der Raum zu etwas wurde, was von dem eigenen Körper losgelöst wurde, was wir abstrakt betrachten, damit auch als etwas Visualisiertes. Und der Begriff des abstrakten Raums hat diese beiden Komponenten, dass man in der philosophischen Tradition ihm diese Starrheit des Rahmens zuschreibt, in der gesellschaftlichen Entwicklung er aus den Handlungsabläufen herausgelöst wird und damit zur Ware wird, die man verkaufen kann, die man einsetzen kann, die dem Anschein nach überall gleich ist, weil sie mit dem gleichen Medium verhandelt werden kann, nämlich über Geld bestimmt werden kann. Und dieser theoretische Schritt, der jetzt erfolgt ist, ist eben diesen absoluten Raum auch als Herrschaftsraum zu problematisieren und gleichzeitig in der Art und Weise des Denkens Konzepte zu entwickeln, die weder nur relativistisch sind, also nur auf die Beziehungsstruktur gucken, noch Raum als behälterförmigen, starren Rahmen vereinfachen. Und da entstehen halt eben diese relationalen Raumkonzepte als eine andere Form des Nachdenkens über Raum, aber auch als ein Versuch, eben ein anderes Verständnis von Raum als das des abstrakten Raums mit all seinen Komponenten zu entwickeln.
Raum wird konstituiert eben als Synthese von sozialen Gütern, anderen Menschen und Vorstellungen durch Wahrnehmung und Erinnerung, aber auch im Spacing durch eben Platzierung, Bauen, Vermessen, Errichten jener Güter und Menschen an Orten, in Relation dann eben zu anderen Gütern und Menschen. Und diese Konstitution von Raum, sagen Sie, vollzieht sich, also Synthese und Spacing, die Konstitution, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, vollzieht sich dann eben vielfach in Routinen über repetitive Handlungen, in denen durch die dann sozusagen räumliche Strukturen auch reproduziert werden, rekursiv. Und räumliche Strukturen sind eben in Institutionen eingelagert, die durch relationale Platzierung und das Wiedererkennen beispielsweise reproduzieren, diese Anordnungen repetitiv wiederholt werden. Das heißt, räumliche Strukturen sind eine Variante gesellschaftlicher Strukturen. Und da wäre eben die Frage, wenn eben durch gesellschaftliche Veränderungen die Kategorie Raum herangezogen wird, inwiefern macht es dann eben Sinn, eine Begriffsbestimmung zu wählen, die in früheren soziologischen Arbeiten dann immer wieder zu Erkenntnissen geführt hat, dass Raum eben aus diesem Handlungskontext herausgelöst wurde, die Prozesshaftigkeit sozusagen. Wie kommt sozusagen der Raum wieder, wie kommt es dazu, also wie kann man sozusagen diese gesellschaftlichen Veränderungen dann bestimmen, auch im Hinblick möglicherweise darauf, wie man transnationale Räume verstehen kann, wie sich jetzt Global Cities herausgebildet haben. Das würde ich gerne nochmal ansprechen, also die Herausbildung transnationaler Räume als schon eine Veränderung dieser in der Theorie und auch als Veränderung eigentlich der Städte durch den Prozess der Globalisierung, also die Sassen ist dann zum Beispiel gespannt.
Also wenn wir da ansetzen, zu sagen, quasi Raum ist immer das Ergebnis von zwei Prozessen, die meistens gleichzeitig stattfinden, nämlich auf der einen Seite dieses Spacing, also die Platzierungspraxis, und auf der anderen Seite der Syntheseleistung, dieser Verknüpfungsleistung, die wahrnehmend erfolgt im Alltagshandeln, aber je weiter die Objekte, die Orte weg sind, die verknüpft werden, desto mehr wird es eben zu einem kognitiven Akt, der auch rückwärts gewandt in der Erinnerung erfolgen kann oder nach vorne gewandt in der Vision erfolgen kann. Architektur funktioniert häufig so. Und dass Sie diese Syntheseleistung erbringen in Bezug auf ein Objekt, was erst noch zu bauen ist. 9/11 ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um diesen gesellschaftlichen Bruch, diese Veränderung zu thematisieren, die Sie ansprechen. Wie kommt gesellschaftliche Veränderung da rein? Wie kommt sowas wie eine Verschiebung in der Raumerfahrung rein? Wenn Sie Analysen, Gespräche sich anschauen vor 9/11, dann ist New York relativ weit weg von Frankfurt. Also New York ist nicht wirklich ein Bezugspunkt für die Raumkonstruktion der Mehrheit der Deutschen, sondern es ist ein Ort, der mal auftaucht, zum Beispiel in Bezug auf Urlaubs- oder Tagungserinnerungen, aber nicht wirklich systematisch. Der Ort ist, auf den sehr selbstverständlich in den Raumbeschreibungen Bezug genommen wird. Nach 9/11 ändert sich die Raumschilderung in Deutschland gravierend und New York wird plötzlich zu einem Ort, der erfahren wird, als läge er direkt nebendran. Also als wäre er im S-Bahn-Bereich von Frankfurt. Also quasi das, was zum eigenen Raum dazugehört, was zu schützen ist, auf das man emotional und intellektuell Bezug nimmt, ist erweitert worden und New York ist systematisch in diesen eigenen Raum, in diesen Erfahrungs- und Wahrnehmungsraum mit eingegliedert worden und das hat sich ziemlich lange gehalten, bis heute hin noch in vielen Erzählungen. Das heißt, Worauf es mir ankommt, ist, dass Raum etwas ist, was jenseits des territorialen Verbundenseins durch eine Erdoberfläche eines Raums, der quasi nur dann der eigene Raum ist, wenn er über ein gemeinsames Territorium verfügt, etwas ist, was dadurch entsteht, dass ich bestimmte Orte miteinander verknüpfe und sie zu meinem eigenen Raum mache und damit dieser eigene Raum für mich handlungsrelevant wird. Und interessant ist natürlich nicht, wenn es für mich als Person oder überhaupt für ein Individuum passiert, sondern wenn ganze Gruppen oder Gesellschaften auf diese Art und Weise ihren eigenen Raum konstituieren. Da sind natürlich materielle Grenzen zum Beispiel mit all diesen Institutionen wie Grenzkontrollen so hochrelevant, aber es ist eben nicht immer die Frage wirklich der Grenze, sondern häufig auch werden Orte einbezogen, die jenseits dieser nationalen Grenze liegen. Und da kommen wir natürlich an den Punkt der transnationalen Räume, weil es für viele Gruppen tatsächlich ja so ist, dass so Räume entstehen, in dem Orte für sie als ihr Handlungsraum erscheinen, verknüpft werden, zusammengeschmolzen werden, die territorial sehr weit auseinander liegen können und auch ganz unterschiedlichen nationalstaatlichen Systemen unterliegen können. Also die ungarische Krankenschwester, die in einem suburbanen Gebiet einer deutschen Großstadt alte Leute pflegt, aber gleichzeitig in Ungarn Kinder versorgt, eine Familie hat und eingebunden ist in Netzwerke von Freundschaft und Verwandtschaft, der gelingt es ja häufig tatsächlich, dass beide Orte ihr eigener Raum werden, die sie auf eine Art und Weise miteinander verknüpft, als sei irgendwie der Zwischenraum kaum gegeben. Und an dieser Stelle helfen natürlich sowohl moderne Transporttechnologien als auch moderne Kommunikationstechnologien. Bei der ungarischen Krankenschwester sind es dann die Busunternehmen, die darauf spezialisiert sind, zwischen den polnischen und deutschen Großstädten hin und her zu fahren oder den ungarischen Städten. Bei den High Professionals aus der Versicherungsbranche sind es dann die Flugzeuge. Das ist ja auch interessant, wie, wann, welche Transporttechnologien greifen. Aber genau die leisten diese Möglichkeit, dass diese unterschiedlichen Räume verknüpft werden. Und noch viel gravierender ist es durch SMS, E-Mail schreiben, chatten im Netz. Und dieses ist ja auch ist schon häufiger aufgezeigt worden, wie eben diese Technologien eingesetzt werden, und zwar durch alle Schichten und auch über das Geschlechterverhältnis hinaus, um quasi diese Möglichkeit zu schaffen, einen gemeinsamen Handlungsraum zu haben. Das muss aber nicht unbedingt eine Praxis von Individuum und Pendler sein, sondern es gibt zum Beispiel auch sowas wie einen imaginären Raum, der sich zwischen Jerusalem und Berlin aufspannt, in der gegenseitigen Bezugnahme. Da haben wir gar nicht diese Personen, die wir beobachten können, die ständig die Koffer packen und alle 3 Monate hin und her fahren, sondern da haben wir eine gemeinsame Erinnerung, die diesen Raum zusammenschweißt. Und wenn Sie heute in Jerusalem an die Mauer gehen, dann finden Sie da Verweise auf die Berliner Mauer und umgekehrt. Also quasi das, was das Spannende ist, ist das gemeinsame Entstehen von Räumen durch die Verknüpfung von verschiedenen Orten als gesellschaftliche Praxis.
Das in dem Sinne auch als Erinnerungsraum verstanden wird, wenn Menschen zum Beispiel pendeln zwischen Israel und Berlin. Wie konstituiert sich da tatsächlich noch Raum? Also ist das dann ein imaginärer Raum, der tatsächlich nur durch Empfindung gestaltet ist? Oder ist das doch... Es ist ja auch kein Behälterraum mehr, sondern nur ein, den man durch das Erleben und durch das Handeln erfahren kann. Das heißt, die Raumerfahrung scheint sich ja dadurch ganz, also prinzipiell zu verändern. Und was ist das dann noch für ein Raumkonstitutionsprozess, der in solchen transnationalen Veränderungen oder in städtischen Räumen abläuft, in die auch eben durch Milieus strukturiert sind, weil der Raum bleibt durch Schichten ja auch noch strukturiert. Mhm. Und dieser Schichtbegriff oder wie eben dass arbeitslose Emigranten den Raum sich den Raum anders konstituieren als eben der Young Urban Professional. Das ist klar, aber inwiefern, was bedeutet das dann für den städtischen Raum?
Also das Erste ist, dass wenn man das Beispiel Berlin-Jerusalem nimmt, dann kommt sicherlich die Kraft aus der Erinnerung. Aber dass es heute noch Praxis ist, dass wir da von einem eigenen Raum sprechen können, liegt an den Institutionen, die nach wie vor existieren. Also zum Beispiel Konzepte von Städtepartnerschaft als ein institutionalisiertes Regime, diese beiden Orte zu einem Raum zu verschmelzen oder aber aufeinander Bezug nehmende Mahnmale, Holocaust-Museen und so weiter. Also man kann durchaus nach wie vor die Platzierungen identifizieren, auf die auch im Handeln Bezug genommen wird und die letztendlich eine Reaktion darauf sind, dass quasi dieser imaginäre Raum existiert, aber eben nicht nur Imaginationen sind. Bei den Pendlern haben wir es ja letztendlich einfacher. Da haben wir quasi die Gruppen von Menschen, die hin und her sich bewegen und dadurch selber in ihrer Praxis diese Verknüpfung schaffen. Und die Institutionen ergänzen diese Praxis, aber wir sehen eben das Pendeln sehr viel stärker als die Institutionen. In Bezug auf die Schichtfrage denke ich, ist das unsere Chance, wirklich eine andere Perspektive auf Städte zu bekommen. Wenn Sie so eine Stadt nehmen wie Frankfurt und Sie skizzieren die Stadtteile farblich, je nach gesellschaftlichen Gruppen, die sich dort aufhalten, dann finden Sie natürlich Überlagerung, aber Sie finden auch ganz viele Stadtteile, die dominant von einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, je nach sozialem Status, besucht und belebt werden. Das heißt, das, was Frankfurt für die Gruppe der älteren, Geringverdienenden ausmacht, ist was komplett anderes als das Frankfurt für die jungen, Wohlverdienenden. Das heißt, auch stadtplanerisch könnte sich vieles verändern, wenn man sich klar macht, dass Stadt eben nicht die Verwaltungsgrenzen ausmacht, die dann wie ein einziger Plan gestaltet werden können oder mit einem einzigen Plan gestaltet werden, sondern dass Frankfurt sich zusammensetzt aus sehr vielen, sehr unterschiedlichen Räumen, die sich zum Teil überschneiden, aber vielleicht sind die Stellen, die sich nicht überschneiden, noch viel interessanter, die monokulturell bespielt werden und die auch dann ganz unterschiedliche Handlungsoptionen je nach Schicht und Klasse ermöglichen. Und dieses Idealbild der Stadt, das an jeder Stelle für alle gleich ist, ist eines, was vermutlich noch nie wirklich gegriffen hat und stadtplanerisch mehr Probleme hervorgerufen hat als die Idee, dass Stadt wirklich aus vielfältigen, auch zum Teil nicht verbundenen Orten sich zusammensetzt. Und wenn Sie jetzt noch sowas reindenken wie die Pendlerströme, die in die Stadt hineinkommen und nur ganz spezifische Orte der Stadt aufsuchen, dann bekommen Sie quasi nochmal eine Ebene von einem vernetzten System an Orten, die dann aber als Raum erfahren werden und die man ja auch gezielter in Planungen berücksichtigen kann, genau in dieser Struktur des Vernetztseins. Die Stadtplanung denkt immer, dass das Fragmentierung ist und dass man deswegen dagegen wirken muss, dass man quasi das Einheitliche erfahren muss. Aber ich halte das auch für eine Illusion und für so ein Phantasma des Einheitlichen, was Differenz prinzipiell als was Negatives denkt, wenn man in dieser Art und Weise an Stadt herangeht. Weil die Praxis ist eine andere und das könnte doch eine ganz spannende Anregung für andere Konzepte von Planung auch sein.
Und diese Differenz, ist das dann auch ein Ausgangspunkt, zum Beispiel für jetzt dieses neue Buch Die Wirklichkeit der Städte, wenn ähnlich wie mit Raum auch Stadt eben als Wissensgegenstand konstituiert werden soll für die Soziologie?
Ja, genau. Es ist die Soziologie tut immer so, als könnte sie in München Armut erheben und wüsste dann, wie Armut in Deutschland funktioniert. Und jeder weiß aus eigenen Alltagserfahrungen, dass es in München arm zu sein, was ganz anderes bedeutet, als in Berlin arm zu sein, zum Beispiel. Und was wir jetzt machen wollen, ist, die Differenz der Städte zum Ausgangspunkt statt soziologischer Betrachtung zu machen. Also zu fragen, wie entwickeln sich Städte auf eine eigenlogische Art und Weise und bieten ganz spezielle Rahmenbedingungen und bieten auch unterschiedliche Identitäten an, die deshalb soziales Handeln und soziale Prozesse auf unterschiedliche Art und Weise formen. Also was uns interessiert ist, ist es wirklich was anderes, in Paderborn aufzuwachsen oder in Duisburg? Und jeder würde sagen, ja, ist es. Aber wie ist es anders? Und was heißt das für Nationalstaatsentwicklung? Was heißt das für die Art und Weise, wie wir Gesellschaft denken? Gerade unter der Prämisse, dass wir in einer verstädterten Gesellschaft leben. Es lebt ja kaum noch jemand auf dem Land. Das heißt, wir leben alle in städtischen Kontexten und so wie es aussieht, prägen die uns sehr massiv. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe auch unterschiedliche Handlungsoptionen, ob ich mich in Frankfurt niederlasse oder in Berlin niederlasse oder in Warne-Eickel niederlasse. Und das ist nie systematisch untersucht worden, sondern wir wissen darüber, weil wir uns auf Partys was darüber erzählen, aber nicht, weil die Wissenschaften sich damit beschäftigen. Und das ist das Projekt, an dem wir jetzt arbeiten.
Da wäre schon noch die Frage Stadt und Region. Wie unterscheidet sich dann, also was wäre dann die Aufgabe einer Regionalsoziologie zum Beispiel, wenn es immer mehr zu einer, einer Form der Verstädterung oder der städtischen kommt, diese Regionalität, was eine Region dann ausmacht oder sein soll, das finde ich jetzt dabei auch sehr unklar.
Aber genau an der Stelle würde ich jetzt raumsoziologisch argumentieren und sagen, der erste Schritt muss doch sein, dass wir rausfinden, was für Orte eigentlich relevant werden. Sind es regionale Bezugspunkte? Sind es lokale Bezugspunkte? Für welche Gruppen wird was zum Bezugspunkt? Also wenn man das hier für Rhein-Main sich anguckt, dann könnte man wirklich mal systematisch sich angucken, wenn man in Frankfurt wohnt, welche anderen Städte werden eigentlich für mich aus welchen Gründen zu Bezugspunkten? Gibt es da Systematiken? Wann muss ich eigentlich das, was ich als Raum dann untersuche, als jenseits der Stadtgrenzen untersuchen, also wirklich als regionalen Raum? Und wann macht es Sinn, sich auf die Stadt zu beziehen? Möglicherweise würde man von Mainz die Region völlig anders beschreiben als von Frankfurt aus. Ja. Und für Sie, der erste Schritt wäre, die Wahrnehmungsperspektive zu erheben. Und der zweite Schritt ist dann, quasi die eigenlogische Entwicklung dessen sich anzugucken, was ich dann vor Augen habe.
Ja, möglicherweise gibt es diese Veränderung in den Städten noch nicht, dass man diese Differenz auch anders gestaltet, weil gerade auch die Architektur noch zu stark an Institutionen eigentlich gebunden ist, also an etwas, also dass man eben eine Schule bauen muss oder ein Museum oder eine Oper oder oder man gestaltet eben ein neues Viertel in irgendeiner Art und Weise. Könnten wir uns auch Institutionen in Bewegung dynamisch vorstellen? Also müssten wir das wieder Institutionen dabei auch in Frage stellen oder anders verstehen, um die neuen Formen der Verstädterung oder der Regionalisierung zu verstehen?
Ich glaube, dass wieder Institutionen wieder stärker in den Blick zu nehmen, wäre schon deshalb sinnvoll, um Handlungsalternativen aufzuzeigen. Also ich glaube schon, dass man mit diesen Fragestellungen sich nochmal anders angucken kann, wie welche Institutionen greifen und solche Praktiken, wie Sie sie gerade beschrieben haben, nämlich dass jede Institution ihr Haus auf eine spezifische Art und Weise bekommt, nochmal neu durchdenken kann. Vielleicht ist ein Konzept der Zukunft, leere Häuser zu bauen. Ich meine, wenn Sie das sich.
Ja, das Konzept der Zukunft, leere Räume, das könnte eine Aufgabe für Architekten, aber vielleicht auch für Geografen sein. Und damit